So, wir reden heute über TLS.
Echt? Das Thüringer Landesamt für Statistik?
Nee. Nee, das war das andere TLS.
Terrestrisches
Ja, fast. Nee. Nochmal, noch anders, noch anders.
Lasergaming? Three-Level Scheduling?
Ich glaube, das kommt da auch drin vor, aber das war, glaube ich, nicht das, was das heißt.
Dann meinst du das Theaterlexikon der Schweiz?
Ja, komm, lass uns das machen.
Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konstruiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Mbote, Cyril.
Hallo, Timeless.
Und Mbote an unsere Zuhörerinnen zum Schlüsseltechnologie-Podcast. Das hier ist die Folge 52.
Ja.
Und
Wir
heute geht
reden
es um
über
das Theater,
TLS.
achso, um das Theaterlexikon der Schweiz, richtig.
Genau. Dazu braucht man einen Rückbezug zur Beschlüsselung. Nee. Ja, wir haben in der Vorbereitung festgestellt, dass es erstaunlich viele Bedeutungen für die Abkürzung TLS gibt. Und wir sind aber bei der einen, die die weiteste Verbreitung hat. Tatsächlich, genau einen Tag, nachdem wir die Vorbereitung gemacht hatten, bin ich auf Arbeit und jemand meint so, hier ist irgendwie TLS, irgendwie, wovon reden die Leute hier? Und ich so, na, TLS ist Transport Layer Security. Und dann stellt sie aber raus im Zusammenhang, nee, es gibt da offenbar in meiner Firma einen internen Jargon. TLS heißt dort auch Technical Landscape, was auch immer das dann sein soll. Aber ja, TLS, eine stark überladene Abkürzung auf jeden Fall. Wir reden von der Transport Layer Security, denn das ist ja eine Technologie, die uns alle betrifft in irgendeiner Form, die jetzt auch gerade schon ja politisch aktuell ist, dass da wieder mal versucht wird, damit ein bisschen da irgendwie Hintertüren einzubauen und so weiter. Es geht um Transportverschlüsselung. Wir hatten in Folge 48 schon mal kurz das Thema Transportverschlüsselung angerissen versus Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, also diese zwei wesentlichen Arten von Kommunikationsverschlüsselung. Nochmal als kleine Rekapitulation: Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist zwischen den Endpunkten einer Kommunikation. Also wenn zum Beispiel im Messenger Alice und Bob miteinander reden, wäre das eine Verschlüsselung, wo zum Beispiel Alice etwas verschlüsselt und dann kann es nur Bob entschlüsseln am Ende. Also es geht den gesamten Weg hindurch, deswegen halt auch der Begriff Ende-zu-Ende oder im Englischen halt End-to-End. Hingegen die Transportverschlüsselung ist entlang eines einzelnen Schrittes des Kommunikationsweges. Zum Beispiel, wenn man sich das Messenger-Beispiel vorstellt, dass natürlich Alice Gerät meistens nicht mit Bobs Gerät direkt verbunden ist, sondern da ist irgendwo ein Server dazwischen, wo diese Nachrichten abgelegt werden. Für den Fall zum Beispiel, dass Bob gerade kein Internet hat oder einfach nicht raufguckt oder das Telefon aus ist oder was auch immer, landet das erstmal auf dem Server und sobald Bob sich dann da wieder anmeldet, kann er dann die Nachrichten abrufen. Das heißt also, es gibt mindestens mal zwei Schritte zwischen Alice und dem Server und dann einmal zwischen dem Server und Bob. Also der Server fungiert als eine Art Relaisstation. Und Transportverschlüsselung bedeutet, dass wir jeweils nur jeden einzelnen dieser Schritte verschlüsselt haben. Also zwischen Alice und dem Server findet eine Verschlüsselung statt, die dann dort am Server endet. Der Server sieht dann wieder den Klartext der entsprechenden Nachricht. Und wenn dann Bob diese Nachricht abrufen möchte, wird dann eine neue Transportverschlüsselung verwendet zwischen dem Server hin zu Bob. Das klingt jetzt erstmal nicht so geil, ist aber zumindest schon mal ein großer Fortschritt gegenüber gar keine Verschlüsselung. Denn das heißt zumindest, wer nur auf dem Weg sitzt und ja, wie ein Wegelagerer sich das angucken möchte. Also in diesem Modell von Alice, Bob und so weiter ist das dann Eve, der Eavesdropper. Diese Person kann dann zumindest nicht Einsicht nehmen darin, was auf diesem Kanal passiert, sondern zumindest kann nur der Server mitlauschen. Das ist tatsächlich ein Fortschritt gegenüber jeder kann mitlauschen, auch wenn es sich vielleicht nicht so anfühlt.
Man hat den Brief schon mal zugeklebt, ja. Okay. Aber ist das was tatsächlich stattfindet? Bei Ende-zu-Ende-Verschlüsselung macht man ja eigentlich nicht wirklich TLS, sondern benutzt andere Protokolle, oder? Also wahrscheinlich
Ja.
zusätzlich noch TLS-E.
Ja.
Aber TLS ist doch eigentlich eher sowas, was man sozusagen jetzt zum Beispiel beim Webseitenaufruf oder sowas benutzt als Client- und Server-Kommunikation, oder? Also das mehr braucht man ja
Ja.
an der Stelle auch gar nicht.
Im Prinzip schon. Du sprichst natürlich gleich an, dass TLS verwendet wird für HTTP-Verbindungen. Also das, was halt im Web so abläuft. Und wir haben ja in der Folge 22, das Web ist nicht das Internet, haben wir besprochen, dass sehr viele Dinge, die eigentlich nicht HTTP sind, trotzdem über HTTP gemacht werden. Und
Ja.
Messenger ist da sicherlich ein Beispiel dafür. Also wenn man sich, historische Messenger-Protokolle anguckt, wie IRC oder auch XMPP, wo mich jetzt vielleicht wieder Leute schelten werden dafür, dass ich das jetzt historisch bezeichne, aber es ist auch schon 20 Jahre alt, also in dem Sinne halt etwas älter. Diese Protokolle verwenden teilweise TLS, in denen, ich glaube, bei Java bzw. XMPP ist das schon ab Anfang der Fall gewesen. Bei IRC wurde es später erst dazu gebaut, weil IRC älter ist als TLS. Aber da wird TLS durchaus verwendet. Die neueren Messenger-Protokolle verwenden dann halt dadurch TLS, dass sie halt auf HTTPS basieren. Aus diesem selben Motiv heraus. Ne? Also genau, wir gehen jetzt schon fast ein bisschen rein, was TLS ist. Deswegen.
Okay, ja, ich sehe, nur um jetzt mal noch einen Begriff mit reinzuwerfen, so OMEMO und solche Sachen sind sozusagen Protokolle, die da alle hinterher drauf gepflanzt wurden, ne? Und die erstmal mit dem TLS nichts zu tun haben.
Das ist halt eine andere Kategorie, wie gesagt, TLS bietet uns eine Transportverschlüsselung und OMEMO oder OTP oder sowas sind Ende-zu-Ende-Verschlüsselungen. Mhm. Das sind, ist eine andere Kategorie, man macht für gewöhnlich beides. Selbst wenn man eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hat, möchte man auch, dass der Transportweg verschlüsselt ist, damit zum Beispiel sowas wie Metadaten nicht abgegriffen werden können. Also dass jemand, der sich diese Verbindung anguckt, zum Beispiel nur sehen kann, ich rede hier gerade mit meinem Mail-Server und nicht, ich schicke eine verschlüsselte E-Mail an folgende Adresse. Denn zum Beispiel bei E-Mail, wo es auch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gibt, ist es halt so, dass die Zieladresse aus Kompatibilitätsgründen nicht verschlüsselt werden kann. Das ist halt auch ein Protokoll, was aus der Blümchenwiese-Phase des Internets kommt, aus den 70er Jahren oder sogar, Ende 60er Jahre, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo halt Verschlüsselung noch nicht das Thema war, wo das halt so ein Forschernetz war im Wesentlichen, so ein Forschungsnetz. Und da hatte man halt nicht gedacht, dass da irgendwelche bösartigen Spähangriffe und sowas stattfinden könnten oder war zumindest nicht so auf dem Schirm als wesentlicher Interesse. Dementsprechend ist E-Mail ein Anfall von Klartextreden. Und insbesondere halt quasi, diese Umschlagseite quasi ist ja das, was irgendwie schon mal interessant ist. Halt wie gesagt, einfach nur an wen geht das, von wem kommt das, diese Transportmetadaten, die ja auch zum Beispiel bei der normalen Post halt nicht geschützt sind. Das ist halt bei E-Mail total einsehbar. Vielleicht tatsächlich jetzt, wo ich drüber nachdenke, könnte man die Parallele aufmachen, wenn man Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und Transportverschlüsselung symbolisieren möchte. Im Beispiel der Post wäre der Umschlag die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, weil der ja erst am Ziel aufgemacht wird. Hingegen der Briefkasten ist die Transportverschlüsselung, damit nicht einfach jeder Hanswurst irgendwie sehen kann, an wen ich jetzt hier gerade Briefe verschicke, dadurch, dass ich das halt in diesen Briefkasten einwerfe und der ist meistens nicht transparent.
Und die Postkarte ist der Klartext.
Ja. Genau, ne? Das ist ja auch das klassische Diktum, die E-Mail an sich ist eine Postkarte, weil halt einfach alles im Klartext zu sehen ist von außen, während die durch das Internet durchläuft. Also ja gut, wenn ich jetzt natürlich zur Parallele bleibe, habe ich jetzt hier mit dem Briefkasten schon eine Transportverschlüsselung unterstellt und das ist ja bei der normalen Post der Fall. Die Briefkarte wird nicht einfach von irgendwelchen beliebigen Leuten durch die Gegend getragen. Es ist ja zumindest irgendwie in so einem Postsack drin.
Ja, okay, gut. Aber gut, sagen wir einfach mal zurückkommen dahin, wo wir erklären, über was wir jetzt gerade alles gesprochen haben.
Genau, TLS. TLS, Transport Layer Security, also auf Deutsch könnte man sowas sagen wie Sicherheit auf der Transportschicht. Das klingt irgendwie wie ein sehr schlechter Lehrfilm. Ist ein Verschlüsselungsprotokoll zur sicheren Datenübertragung im Internet. Also das sagt hier Wikipedia, wie gesagt, wir haben das jetzt schon eingeführt. Es ist eine Transportverschlüsselung. Es ist nicht selbst ein vollständiges Protokoll. Wir hatten ja eben schon erwähnt, dass TLS verwendet wird, zum Beispiel für das HTTP-Protokoll, mit dem man Webseiten und so weiter aufrufen kann. Sondern TLS selber ist an und für sich eher so eine Art Fundament, um andere Protokolle als Nutzlast zu tragen. Und das ist natürlich der offensichtliche Rückbezug auf die Folge 5, das Netzwerkschichtenmodell, wo wir beschrieben haben, dass im Prinzip aller Netzwerkverkehr so auf die Art und Weise in verschiedene Ebenen von, ja, wiederum Umschläge eingepackt ist. Da passt die Umschlagmetapher auch sehr gut. Dass man halt sagt, man hat auf der untersten Ebene, also auf der konzeptionell untersten Ebene, hat man die tatsächliche Übertragung durch das Netzwerkkabel oder durch die Luft, wenn man WLAN oder LTE oder sowas hat, wo dann gewisse Metadaten sind, einfach nur für welches nächste Gerät das jetzt bestimmt ist. Und dann steht dann halt so da, ja, die folgenden 1500 Bytes sind jetzt bestimmt für folgende Geräteadresse. Und dann kommen da halt ein paar Bytes und dann kümmert sich diese Ebene von dem Netzwerk darum, dass diese Daten fehlerfrei durch das entsprechende Trägermedium übertragen werden können, also durch den Draht oder durch die Luft oder was auch immer, oder durch die Glasfaser. Und dann hat man dann in den eingepackten 1500 Byte hat man dann die nächste Schicht, die man dann aufwickeln kann, den nächsten Umschlag, den man auspacken kann, die nächste Zwiebelschicht, die man schälen kann, so wie die Metaphern sich dann alle ergeben. wo dann zum Beispiel drin steht, es geht jetzt hier nicht nur um eine Gerätadresse für diesen einen Sprung, der hier gemacht wird, sondern das Ganze soll ja auch über eine weitere Distanz geschickt werden zu einem Rechner mit der folgenden IP-Adresse. Vielleicht dann, der vielleicht irgendwo völlig anders am anderen Ende der Welt ist, sodass es durch verschiedene Teilnetze durchgeschickt werden muss. So ähnlich halt wie ein Paket auch in der Post irgendwie durch verschiedene Schritte eines Zustellweges hindurch muss, von einem Paketzentrum vielleicht zu einem Flug, der dann in ein anderes Land geht und dann wird es dort wieder in ein regionales Verteilnetz geschickt und so weiter und so fort. Auf diese Art und Weise bilden sich ja verschiedene Netzwerkschichten, wo verschiedene Ebenen von Konzepten ineinander eingepackt sind. Und TLS ist entworfen als eine weitere von diesen Ebenen, die man rumwickeln kann, um die eigentliche Nutzlast in der Mitte. Also man hat halt ganz außen stehen, wo es halt gerade, wo gerade das nächste Gerät ist, der nächste Zwischenstopp, wo es hin muss, auf den Schichten 1 und 2. Man hat dann auf den Schichten 3 und 4 die Zustellung zu einer bestimmten, zu einem bestimmten Zielcomputer im weiteren Internet und zu einem bestimmten Port dort, also zu einer bestimmten Applikation, einem bestimmten Prozess, der was mit diesen Daten anfangen möchte oder vielleicht eine derartige Anfrage beantworten könnte. Und dann kann halt der nächste Umschlag sein, in den das dann eingepackt ist, eben dieses TLS, dass man sagt, bevor wir jetzt hier das tatsächliche Anwendungsprotokoll reden, also halt zum Beispiel HTTP oder E-Mail oder so etwas, dass wir sagen, wir fügen da jetzt Verschlüsselungen hinzu. Und das ist so eine Sache, die relativ unabhängig ist davon, was wir jetzt da drinnen in dem Protokoll machen, in vielen Fällen. Deswegen ist das halt so ein fertiger Baustein, den man sich auch als Anwendungsentwickler bzw. als Protokolldesigner einfach nehmen kann. Wenn man jetzt sagen will, ich habe hier ein neues Protokoll, was ich entwerfe, ich klebe jetzt einfach noch TLS oben drauf, dann habe ich zumindest schon mal Transportverschlüsselung.
Ja.
Das klärt dann vielleicht noch nicht das Thema Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, sofern das für mich relevant ist, aber zumindest das ist ein Teil, den ich mir keine Gedanken machen muss. Und das ist von Leuten erdacht, die Erfahrung damit haben, solche Systeme tatsächlich zu bauen und sicher zu machen.
Ist auch heutzutage wahrscheinlich kein Problem mehr, was irgendwelche Lasten betrifft, oder? Es ist jetzt wahrscheinlich schon messbar, aber fällt nicht so besonders schwer ins Gewicht, dass man TLS benutzt, oder?
Ja, das war so eine Diskussion in den, ich glaube mal, so bis Anfang der 2010er Jahre. Für manche Leute, die da so ein bisschen den Zug verpasst haben, auch noch ein bisschen länger, dass dann gesagt wurde, wenn ich eine Webseite zum Beispiel anbiete und biete die über HTTP an oder halt über HTTPS, also HTTP in TLS eingepackt, dass es dann eine entsprechende Mehrlast erzeugt, weil natürlich diese Verschlüsselung mit einem Rechenaufwand verbunden ist. Und wenn ich jetzt eine Webseite habe, die vielleicht sehr beliebt ist und da kommen sehr viele Leute hin, wollen meine tolle Seite sich angucken, dann wäre das ja eine ganz schöne Rechenlast, die sich daraus ergibt, nur dass ich diese Verschlüsselung machen muss. Und ich habe doch nichts zu verbergen.
Ja.
das ist ja auch durchaus erstmal nicht von Hand zu weisen, dass man zum Beispiel sagt, wenn man HTTPS macht, um damit irgendwelche Webseiten zu sichern, dann wäre das Erste, woran man so denkt, sowas wie Online-Banking. Da möchte man halt vermeiden, dass irgendwie andere Leute zugucken können, was ich da für einen Kontostand stehen habe auf meiner Umsatzliste oder was für Überweisungen ich da tätige und so weiter und so fort. Oder dass das jemand manipulieren kann vielleicht, dass ich mir mein Formular eintrage, ich überweise hier irgendwie 1.000 Euro an die Kontonummer 87 und dann ändert das einfach jemand auf dem Weg darin, dass ich 1.000 Euro stattdessen auf seine eigene Kontonummer überweise und ich kriege das dann zweifelsfall nicht mit, wenn auch die Antwort manipuliert wurde. Das wäre natürlich schadhaft auf eine ganz offensichtliche Art und Weise, aber es hat sich dann mehr und mehr die Erkenntnis durchgesetzt, dass halt alleine schon die Metadaten ein Problem sind, die sich daraus ergeben, dass so etwas wie ein Webseitenaufruf nicht verschlüsselt ist komplett. Man stelle sich zum Beispiel vor, wie wenn man Wikipedia aufruft, dann heutzutage mit HTTPS kann man halt sehen, dass man Wikipedia aufgerufen hat, allgemein, weil Wikipedia halt ihre eigenen Server haben, die in den entsprechenden IP-Adressen im Internet zu finden sind. Und wenn man halt sehen kann, der Rechner von Cyril hat sich jetzt verbunden mit folgender IP-Adresse, kann man dann zuordnen, das wird Wikipedia sein. Also wird er da irgendwas nachgeschlagen haben. Vielleicht bereitet er eine Schlüsseltechnologiefolge vor. Aber was man genau nachgeschlagen hat, kann man nicht sehen, denn welchen Pfad ich auf diesem Server genau abgefragt habe, ist ja durch HTTPS verschlüsselt. Und dementsprechend kann man zum Beispiel nicht sehen, ob ich jetzt hier gerade gucke nach den Details des Theaterlexikons der Schweiz oder ob ich gucke nach irgendwelchen peinlichen Geschlechtskrankheiten oder sowas. Und das ist ja selbst bei so etwas wie Wikipedia, was eigentlich eine relativ unverfängliche Sache ist, könnte das ja durchaus eine sensitive Information sein, die sich daraus ergibt.
Mhm. Nehmt das, Internetprovider.
Ja, eine andere Sache, die auch beobachtet wurde und das war, glaube ich, auch noch so bis vor ein paar Jahren gab es noch solche Fälle, dass Internetprovider in nicht verschlüsselte Webseiten einfach ihre eigene Werbung eingefügt haben. Also man besucht halt eine Webseite, die an und für sich keine Werbung hat, und plötzlich taucht ein Werbebanner auf, weil irgendein Gerät auf dem Weg halt gesehen hat, hey, guck mal, eine Webseite, die hier gerade durch die Leitung geht, it's free real estate. Wir packen da mal unsere eigenen Werbung rauf, um noch ein paar Pfennige extra rauszuquetschen aus unseren Kunden, die eigentlich bereits für diesen Dienst zahlen. Aber ja, wenn ein Kapitalist eine Option hat, zwischen einem Weg Geld zu machen und zwei Wegen, dann würde er sich mal für zwei Wege entscheiden.
Ja, das alte Problem. Okay. Gut.
Also ja, TLS will man unbedingt haben, beziehungsweise Transportverschlüsselung im Allgemeinen. Und wenn man Transportverschlüsselung macht, dann ist halt meistens TLS die richtige Wahl. Sternchen TLS ist gedacht für Verbindungen, wo man einen zuverlässigen Datenstrom hat. Also alles, was auf TCP basiert. Also wenn man halt sagt, man will einen Kanal haben, wo Fehlerkorrektur passiert. Also wenn man halt die Daten in diesem Datenstrom aufteilt, Netzwerkpakete, und die durch die Gegend schickt, kann es sein, dass mal ein Netzwerkpaket verloren geht. Das geht vielleicht durch irgendein Kabel, was in dem Moment gerade durchgehackt wird, oder irgendwie ein Rechner auf dem Weg fällt gerade aus, als dort das Paket eingetroffen ist, und dann ist das Paket halt einfach weg. Dementsprechend gibt es in dem Protokoll TCP, was halt auch eine von diesen Basisschichten ist, genau eine Schicht unter, wo TLS dann sitzen würde, gibt es dann eine Fehlerkorrektur dafür, dass dann die Senderseite sagen kann, okay, also ich habe hier Paket 16 und Paket 18 bekommen, aber Paket 17 fehlt mir noch, und dann kann der Sender halt wissen, dass er das Paket 17 nochmal schicken muss. Das ist eine Abwägung, diese Möglichkeit zu haben, will man nicht immer haben. Es gibt Protokolle, wo man kein Problem damit hat, dass auch mal ein Paket verloren geht. Zum Beispiel, wenn man Audio haben will, wie wir jetzt hier gerade miteinander reden, dann ist es im Zweifelsfall nicht so dramatisch, wenn mal ein einziges Paket verloren geht und es mal kurz mal knackt für eine Sekunde.
Ja, also
oder für eine Millisekunde. Ja. Genau, Live-Audio. Mhm. Wenn es mal für eine Millisekunde knackt, wenn man dafür die Latenz deutlich geringer haben kann, und das ist halt der Fall, wenn man eben dieses ganze Fehlerkorrektur-Geraffel nicht machen muss, dann kann man die Latenz im Zweifelsfall deutlich verkürzen. Deswegen, das ist eine Abwägungssache, aber wenn man dieses TCP, wenn man solche TCP-basierten Protokolle hat, ist TLS eine sichere Wahl und wie gesagt die beste Wahl, weil das halt das ist, was die ganzen, wo die ganzen Experten drauf geguckt haben, die wissen, wie man solche Protokolle sicher entwirft und wo auch das ganze Wissen von den letzten 30 Jahren drin ist, was alles nicht funktioniert hat, denn oh ja. TLS ist ja, ich hatte in der Vorbereitung gesehen, es gab schon so die ersten Konzepte oder ersten Versuchsläufe 1989, also dieses Protokoll ist genauso alt wie ich. Die erste stabile Version, damals unter dem Namen SSL, ist dann 1994 veröffentlicht worden als Teil des Netscape-Browsers. Ja, damals hieß das SSL, das ist auch so ein Begriff, den man heute noch teilweise findet. Also zum Beispiel, wenn man guckt nach Programmbibliotheken, die TLS implementieren, dann heißen die oft irgendwas mit SSL im Namen, sowas wie OpenSSL oder LibreSSL oder BoringSSL.
Ja.
Das ist aus historischen Gründen, weil dieses Protokoll mal als SSL angefangen hat. Ich weiß auch gar nicht, warum es umbenannt wurde. Ich glaube, es ist eine ganz gute Sache. Der neue Name ist auf jeden Fall besser, weil SSL hieß Secure Socket Layer, wo ich schon überlegt hatte, wie übersetze ich das eigentlich? Weil Socket heißt halt Anschlussbuchse. Mhm. Und das bezieht sich im Netzwerk halt auf diese Vorstellung quasi, dass wenn ich eine Netzwerkverbindung aufhabe, dann habe ich aus Sicht des Programms so eine Anschlussbuchse, in die ich irgendwie meine Daten reinschicken kann und rausholen kann. Also das, auf Programmierebene ist das dann halt ein Socket, der dann halt offen ist, in dem man dann halt als Server reinlauschen kann, wann sich ein Client verbindet oder also jemand, der eine Anfrage schicken will, oder als derjenige, der die Anfrage schickt, kann man halt diese Verbindung aufmachen und dann da halt anfangen, Dinge reinzureden und hoffen, dass dann da vielleicht eine Antwort kommt.
Ja, das Verrückte ist ja, dass
vielleicht auf der anderen Seite auch Leute existieren.
Das Verrückte ist ja bei Sockets sogar, dass man in dem Fall, was du gerade erklärt hast, ist das nicht so, dass man da sogar von Half-Socket spricht und dass der Full-Socket erst ist, die mit der Gegenverbindung wieder, das ist irgendwie schwer zu erklären, finde ich.
Ja, kann ich mir vorstellen, ich bin dieser Begriffsbildung noch nicht begegnet bis jetzt, also es ich meine, ich bin noch nicht im Netzwerkprotokolldesign drin.
Okay.
Das ist nicht eine Sache, die ich aktiv mache. Oder wenn, dann verwende ich halt HTTP. Sodass ich mich damit auch wieder nicht befassen muss. Mhm. Wiederum, ich verweise auf die Folge 22, das Web ist nicht das Internet, wo wir das alles ausführlich besprochen haben.
Ja.
Jedenfalls SSL, der Secure Socket Layer, also die sichere Anschlussbuchsenebene. Es klingt halt einfach doof. Ne? Es hat was Gutes, glaube ich, dass Englisch die Weltsprache geworden ist für IT, weil irgendwie jedes Mal, wenn ich versuche, sowas auf Deutsch zu übersetzen, klingt das einfach nur umständlich und unhandlich. Also halt die Protokollebene für sichere Sockets. Und wie gesagt, das wurde dann umbenannt in TLS mit nach der Version 3.0, also SSL hat dann relativ schnell in den 90ern neue Version bekommen, weil relativ schnell Angriffe gefunden wurden. Ich glaube, die allererste Version von SSL wurde innerhalb von Wochen gebrochen. Hm, okay. Sodass man da relativ schnell das Protokoll dann aktualisiert hat. Und dann ging es dann hoch bis SSL 3.0. Und dann wurde es dann umbenannt in TLS. Dann war dann die erste Version von TLS war halt 1.0. Und jetzt sind wir aktuell bei TLS 1.3. Das kommt jetzt nicht mehr so häufig, also nicht alle paar Jahre, sondern eher so, alle 5 bis 10 Jahre gibt es mal eine neue Version. Wie gesagt, aktuell ist die Protokollversion 1.3, die ist jetzt auch erst vor 2, 3 Jahren rausgekommen, also noch relativ frisch, was so für so Protokollmaßstäbe. Ja. Ich meine, die IT ist ja eine schnelllebige Sache, aber sowas setzt sich dann auch erst immer relativ langsam durch, weil das natürlich auch alle Webserver der Welt irgendwie darauf umgestellt werden müssen, diese neueren Protokollversionen zu verwenden. Dementsprechend wird man neben TLS 1.3 auch noch die ältere Version 1.2 sehen. Die ist auch noch okay. Ich glaube, es war jetzt nicht so, dass es in 1.2 irgendwelche oder von 1.2 zu 1.3 irgendwelche wichtigen Änderungen gab darin, irgendwelche Sicherheitslücken zu schließen oder so. Das ist mir zumindest nicht bekannt. TLS 1.0 und 1.1 und natürlich die noch älteren SSL-Versionen sollte man alle nicht mehr verwenden. Da gibt es bekannte Angriffe dagegen oder bekannte Sicherheitslücken, denen man sich damit aussetzt. Dementsprechend ist auch der Support dafür, die Unterstützung dabei, aus dem Betriebssystem rauszufallen oder zum Beispiel aus den Webbrowsern, halt aus allen möglichen Programmen, die halt diese mit dem TLS was zu tun haben können. Ja, wie gesagt, 1.2 ist noch okay, 1.3 ist das Neuere. Soweit ich mich erinnere, ist die wesentliche Sache bei TLS 1.3, dass man den Verbindungsaufbau ein bisschen beschleunigt hat. Also, dass man da weniger Schritte beim Verbindungsaufbau braucht, weil im Zweifelsfall jeder Schritt halt bedeutet, dass man einmal die komplette Signalwegstrecke abwarten muss. Also halt die Zeit, die es halt dauert, bis der vom Client zum Server und dann halt auch vom Server zum Client zurück. Das ist halt eine Sache, die in TLS ein bisschen dauert eventuell. Da hat man so ein paar Schritte, die man durchlaufen muss, um so eine Verschlüsselung aufzubauen. Und wenn man natürlich diese Anzahl von Schritten minimieren kann, dann heißt das im Zweifelsfall, man kann eine Webseite schneller öffnen oder das Ganze effizienter gestalten.
Jo. Okay. Also hat sich auf jeden Fall deutlich stabilisiert, ne? Wenn man irgendwie bei den Versionen
ja, das passt, ja. Das ist ja auch, was man hoffen möchte, dass sich diese Technologie irgendwann stabilisiert. Ich meine, das ist eine Sache, die, ich glaube, Leute, die IT so von außen beobachten als interessiertes Publikum, so wie vielleicht unsere Hörer hier, kriegen das mit. Aber wir kriegen das natürlich als jemand, der in der Branche arbeitet, auch mit, dass die IT notorisch schnelllebig ist und auch zu großen Teilen geschichtsvergessen. Also dass ständig wieder Sachen als irgendwie, dass ständig Sachen als neu und modern bezeichnet werden, die es vor 40 Jahren schon mal gab. Die halt einfach nur in Vergessenheit geraten sind und dann ist die nächste Generation von Programmierern nachgewachsen, die das nicht mehr wussten und deswegen sieht das für die alles neu aus. Während natürlich jemand, der sich mit der Historie befasst, so wie wir das ja auch hier versuchen, ein bisschen zu betreiben als Teil dieses Podcasts, die Muster erkennen können und sehen, das ist alles irgendwie dasselbe, der alte Wein in neuen Schläuchen, wie man so schön sagt.
Okay.
Wir gehen jetzt ein bisschen in die Struktur des TLS-Protokolls rein. In Anbetracht dessen, dass wir jetzt schon bei 30 Minuten stehen, denke ich mal, werden wir definitiv das hier in 2 Folgen teilen, wie ich das schon hypothetisiert hatte in der Vorbereitung. Das ist natürlich super, weil das heißt, ich habe jetzt schon 2 Folgen mit einmal vorbereitet und das heißt, ich habe weniger Arbeit, das ist immer gut. Okay. Die erste Hälfte dementsprechend heute wird sein, wie sieht jetzt eigentlich dieses TLS genau auf der Leitungsebene aus, was passiert da, was geht da so alles vor sich auf Protokollebene? Dafür als notwendiges Vorwissen sind erforderlich die Folgen 43, kryptografische Primitiven, und die Folgen 48, Vertrauen. Das sind zwei Folgen, die auf jeden Fall hier vor dieserjenigen Folge gehört werden sollten, denn ich werde mich jetzt darauf einfach beziehen, was so etwas wie symmetrische Verschlüsselung oder Zertifikatskette heißt, ohne das jetzt weiter einzuführen, denn ansonsten würden wir natürlich den Rahmen komplett sprengen. Mhm. Ich hatte gestern beim Mittagessen war ein Kollege aus Berlin zu Besuch, der war mit beim Mittagessen dabei und hatte sich geäußert, dass er gesehen hat, dass ich diesen Podcast so mache und wollte mal reinhören und sowas. Und ich meinte dann so, naja, das ist so ein Podcast, den sollte man von Anfang an hören, aus genau diesem Grund. Und dann meinte er so, naja, ich kann ja einfach in die aktuelle Folge reinhören und dann halt gucken, sobald du dich auf was Älteres beziehst, höre ich halt die. Und dann dachte ich so, okay, das wird eine unendliche Rekursion.
Irgendwann hatte sie dann doch mal alle gehört.
Genau, irgendwann ist man ganz am Anfang. Ich meine, wir ziehen das ja auch durch, hier immer ständig auf andere Sachen zu referenzieren, denn das ist ja auch, was Wissen und Kulturen so auszeichnet, dass man sich ja auf die Sachen bezieht, die vor einem gekommen sind. Das ist schon wieder dasselbe Motiv wie eben. Und dann halt sagen kann, das haben wir alles schon mal behandelt, siehe vorher. Das ist, was Lernen ausmacht, sowohl für eine natürliche als auch für eine künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz werden wir irgendwann mal machen, aber nicht heute. Heute geht es um TLS. Das TLS-Protokoll an sich besteht aus zwei wesentlichen Phasen. Die zweite Phase ist einfacher, deswegen feiere ich die jetzt mal ganz kurz schnell ab. Sobald man dann so eine Verbindung aufgebaut hat, und wie gesagt, das werden wir dann gleich sehen, was Verbindung aufbauen eigentlich heißt. Sobald man eine Verbindung aufgebaut hat, ist es einfach eine symmetrische Verschlüsselung, die abläuft. Also im Teil, als Rahmen dieses Verbindungsaufbaus, wird sich auf einen symmetrischen Schlüssel geeinigt und darin werden dann die Nutzdaten eingepackt. Also jedes Mal, wenn der Client was zum Server schicken will oder der Server was zum Client, wird das in diese symmetrische Verschlüsselung eingewickelt mit einem passenden Cipher Mode of Operation und dementsprechend kommt das beim Ziel an. Die interessante Frage ist natürlich, wo kommt der symmetrische Schlüssel her?
Wie immer, ja.
Und das ist eine der wesentlichen zwei Aufgaben dieses Verbindungsaufbaus. Man nennt das dann Handshake. Also halt, wir schütteln uns hier die Hände und einigen uns darauf, unter welchen Rahmenbedingungen die folgende Verbindung passieren wird. Handshakes gibt es auch auf TCP-Ebene zum Beispiel. Da gibt es auch einen Handshake, der läuft über drei Schritte. Beim TCP ist es so, der Sender kommt an, sagt, hallo, ich möchte anfangen. Dann sagt der Server, aha, ich habe gesehen, du möchtest anfangen, ich bin bereit anzufangen. Und dann sagt der Client zurück, ja, ich habe gesehen, dass du auch bereit bist anzufangen, wir fangen jetzt an.
Das ist ja fast wie bei uns.
Ja, genau. Mhm. Nee, das ist so ein klassischer Witz. Hallo, ich werde dir jetzt einen Witz über TCP erzählen. Okay, ich bin bereit, einen Witz über TCP zu hören. Ich werde dir jetzt einen Witz über TCP senden, der 20 Wörter lang ist und mit einer Punchline endet. Okay, ich bin bereit, den Witz zu empfangen, der 20 Wörter lang ist und einer Punchline endet. Verbindung abgebrochen.
Okay.
Das ist der Witz über TCP. Nee, bei TLS gibt es dann auch so einen Handshake. Also der geschieht dann eine Ebene drüber. Sobald sich TCP darauf geeinigt hat, dass irgendwie alles schick ist und Nutzdaten geschickt werden können, sind ja dann in dem TCP-Kanal die Nutzdaten drin, die das TLS-Protokoll. Und da geht es dann auch los mit einem Handshake. Der hat, wie gesagt, eine Aufgabe, nämlich diesen symmetrischen Schlüssel auszuhandeln. Und die zweite Aufgabe ist, die Identität der Gegenstelle zu prüfen. Denn auf der schönen Grundlage, wie wir das in den Authentifizierungsfolgen schon mal gesagt haben, da könnte ja jeder kommen. Mhm. Wenn ich mich jetzt mit einer IP-Adresse verbinde, dann schreibe ich halt auf meine IP-Pakete rauf, diese Pakete sollen bitte zu folgendem Server hingehen. Und das ist natürlich eine komplett wilde Annahme, dass die da tatsächlich ankommen. Und das ist eine komplett wilde Annahme, dass diese Server, bei dem es ankommt, irgendwas mit dem tatsächlichen Ziel zu tun hat. Also sowohl schon die Information, welche IP-Adresse eigentlich zu welchem Server gehört, könnte ja gefälscht sein, wenn jemand das DNS manipulieren kann, zum Beispiel mein Internetanbieter oder eine entsprechende Drei-Buchstaben-Agentur. Und natürlich auch auf dem Weg könnte das von denselben Parteien ebenfalls mein TCP-Paket abgefangen werden, einfach irgendwo anders hingeschickt werden. Und das wäre schadhaft, das möchte man vermeiden oder zumindest möchte man feststellen können, dass das irgendwie gerade passiert. Dementsprechend geht es bei diesem TLS-Handshake auch darum, die Identität der Gegenstelle zu überprüfen.
Was mir gerade auffällt, ne, ist wahrscheinlich jetzt ein Sidetrack, aber was passiert denn, wenn die Leitung in Y ist und jemand einfach schneller antworten kann? Das wäre natürlich auch so ein Fall, wofür man das braucht, ne? Also wenn man quasi als Angreifer einfach mitlauscht auf der Leitung, irgendwie das abhören kann und dann halt sagt, ich schicke jetzt zuerst eine Antwort, ja. Dass danach mit mir weitergeredet wird. Geraten.
Also ich will nicht ausschließen, dass es das nicht gibt. Wenn ich jetzt irgendwie eine Abhöreinrichtung implementieren müsste, dann würde ich das lieber zuverlässig machen, also dass ich allen Verkehr durch mich selber durchleite und dann im Zweifelsfall die paar Sachen rausgreife, die mir interessant sind. Also wenn ich weiß, die Person, die ich jetzt gerade hier irgendwie abhören möchte, ist in der folgenden IP-Adresse zu erreichen oder in folgendem Land oder sowas, dann greife ich halt diesen entsprechenden Netzwerkverkehr raus und den anderen Rest, den schicke ich einfach weiter zum tatsächlichen legitimen Ziel. Das ist wahrscheinlich einfacher.
Ja, das stimmt.
Ansonsten ist natürlich, ist an und für sich fast alles, was man im Internet macht, ist Unicast. Also es geht halt ein IP-Paket eigentlich immer an eine Adresse mit Ausnahmen. Die Ausnahmen sind da meistens so im lokalen Netz. Also Broadcasting verwendet man zum Beispiel für die Address Resolution, also für das Address Resolution Protocol für ARP, ja. Womit man im Netzwerk irgendwie fragt, ich will an die folgende IP-Adresse schicken, wer ist das hier eigentlich? Und dann kann halt jemand antworten, ja, dazu gehöre ich halt, das ist meine IP-Adresse, die ich da habe und meine Gerätadresse ist wie folgt. Damit das Ganze gehen kann, muss man es natürlich broadcasten, weil man weiß ja eben noch nicht, an welche IP-Adresse man das jetzt, an welche Gerätadresse man das jetzt schicken will.
Ja.
Aber für gewöhnlich ist es alles Unicast und dementsprechend sollte es auch nur bei einem Ziel rauskommen. Oder es, wenn man so eine Situation hat, dass die Anfragen für eine IP-Adresse verteilt werden können auf verschiedene Server hintenrum, dann hat man eine entsprechende Box, die das dann regelt. Also halt ein Lastverteiler, der dann die IP-Adresse hat, die halt öffentlich bekannt ist. Und was dann da an Anfragen reinkommt, wird dann verteilt an die entsprechenden Webserver, die dahinter stehen, an die Flotte von Webservern.
Okay, gut. Also ich habe ja jetzt eh nur diese Detour gemacht, um mal wieder den RFC-Podcast empfehlen zu können. Es wird dann in den Shownotes nachzulesen sein.
Genau, wir setzen hier weiter unsere Routine fort, dass wir der Episodenguide für den RFC-Podcast sind. Und ich meine, das ist natürlich immer der Fall, wenn wir über Netzwerkprotokolle reden, wie ja TLS eines ist. Also wir haben festgestellt, TLS Handshake hat zwei Aufgaben. Diese erste Aufgabe, einen symmetrischen Schlüssel für die Verbindung auszuhandeln, dafür haben wir schon mal geklärt, wie man das macht, nämlich mit einem Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch. Das haben wir nicht im Podcast besprochen, sondern in der Live-Folge, die wir mal wieder verlinkt haben in der Episodenbeschreibung. Wer die noch nicht gesehen hat, die findet man auch auf media.ccc.de. Wenn man sucht nach Schlüsseltechnologie oder nach einem von unseren NICs, also Timeless oder Xyrel.
Ja.
Das ist ein absolut wildes mathematisches Verfahren, mit dem man sich auf einen symmetrischen Schlüssel einigen kann, ohne dass die Leute, die auf dem Weg diese Verbindung beobachten können, nachvollziehen können, welcher Schlüssel jetzt tatsächlich berechnet wurde. Also da gehen halt irgendwelche Zahlen über die Leitung. Und am Ende wissen beide Seiten der Verbindung, welcher Schlüssel jetzt ausgehandelt wurde, ohne dass das ein Angreifer, der das Ganze beobachtet, diesen ganzen Netzwerkfluss, das rekonstruieren könnte. Durch die Magie der Mathematik.
Jo.
Das ist die erste Sache, die wir also machen. Oder eine von zwei Sachen, die wir machen. Die beiden Sachen hängen miteinander zusammen. Die zweite Aufgabe, die Identität der Gegenstelle gegen zu prüfen, also halt von dieser anderen Stelle, mit der ich rede, mit der ich da gerade so einen Diffie-Hellman-Austausch gemacht habe. Diese Aufgabe wird natürlich erfüllt durch digitale Zertifikate. Das war vorher in der Rückbezug auf Folge 48, wo wir das beschrieben haben, wie solche Zertifikatsketten funktionieren. Und wie Zertifikate insbesondere im Kontext von TLS funktionieren, wird dann im zweiten Teil noch ein bisschen mehr das Thema sein. Für heute wählen wir einfach mal der Hand und sagen, das machen digitale Zertifikate, beziehungsweise das werde ich gleich nochmal sehen, wo das genau in den Checkprozess reinkommt. Aber das ist eine Sache, ja, die haben wir bereits besprochen und die werden wir nochmal besprechen. Was jetzt diesen TLS-Handshake interessant macht, ist, dass diese beiden Aufgaben miteinander verbunden werden müssen. Und man möchte es ja auch in möglichst wenig Roundtrips machen. Das ist ja, was man da immer gerne haben möchte, dass, wie gesagt, dieser Verbindungsaufbau nicht ewig braucht. Gerade wenn man zum Beispiel mit einem Server redet, der in einem anderen Land ist, kann ja auch einfach eine normale Signal-Rundlaufzeit halt schon ziemlich lange sein. Also wenn ich mit einem Server in Asien rede, dann geht das, glaube ich, von Europa nach Asien geht es immer durch Unterseekabel über Amerika oder sowas. Es gibt keine direkten Unterseekabel von Europa nach Asien, weil die Arktis noch nicht eisfrei ist. Also entweder muss es über Amerika gehen oder es muss irgendwie um Afrika oder so rumgehen.
Ja, und das ist alles unhandlich. Nicht, ne? So ein direktes Überlandkabel gibt es da wohl auch noch nicht, ja.
Also nicht, dass mir das bekannt wäre. Also ich glaube wirklich, so gut wie aller internationaler Datenverkehr geht durch die Unterseekabel.
Ja.
Siehst du, das ist wieder Hardware, das ist wieder was, von dem ich nicht so hundertprozentig Ahnung habe. Deswegen gebe ich mir mal gefährliches Halbwissen ab.
Ja.
Aber diese Sache explizit mit, dass sobald die Arktis geschmolzen ist, dort Unterseekabel verlegt werden sollen, das habe ich tatsächlich jetzt neulich erst gesehen. Darüber bin ich jetzt informiert, dass das eine Sache ist, die geplant wird. Auch wenn der Umstand natürlich kein schöner ist. Das wäre mir eigentlich aus Gründen lieber, dass das nicht möglich ist, aber sei es drum.
Ja.
Genau, also dementsprechend hat man eine relativ hohe Latenz, wenn man zum Beispiel mit einem Server in Asien oder so reden will, dann hat man für die kompletten Roundtrips sowas wie 300 Millisekunden oder so. Und wenn man dann, also Roundtrip im Sinne von halt, ich schicke ein Paket zur Gegenstelle, die Gegenstelle schickt mein Paket zurück, dauert das halt einfach schon durch die Signallaufzeit halt so lange. Und dann kommt natürlich hinzu, dass die Gegenstelle auch noch irgendwas ausrechnen muss, dass die Gegenstelle vielleicht verschiedene Anfragen gleichzeitig zu bearbeiten hat und dementsprechend nicht sofort dazu kommt, irgendwie wieder die Berechnung für meine Anfrage weiterzumachen und so weiter und so fort. Und dann eben, wenn das Protokoll halt nicht gut ist, dass dann im Zweifelsfall sehr viele von diesen Roundtrips erforderlich sind, bis irgendwann dieser Handshake, also diese Aushandlung abgeschlossen ist.
Ja.
Das will man vermeiden. Deswegen sind diese beiden Aufgaben so ein bisschen ineinander verflochten, um diese Anzahl von Roundtrips zu minimieren.
Ist immerhin eine Drittelsekunde, ne? Das läppert sich schon.
Ja, ne? Ja.
Okay.
Es gibt auch andere Sachen, die man in dem Kontext noch machen kann, um es ein bisschen zu optimieren. Also zum Beispiel einen Webbrowser, wenn man eine Webseite aufruft, wird der versuchen, die Verbindung, die für eine Anfrage verwendet wurde, nochmal für die nächste Verbindung wieder zu verwenden. Denn zum Beispiel, wenn man eine Webseite aufruft, dann kann man ja sich vorstellen, dass man kurz darauf auch irgendwelche Bilder anfragen möchte, die in der Webseite drin sind. Man lädt halt das Dokument an sich runter und da steht dann drin übrigens jetzt hier das Bild und der folgende URL rein. Und wenn das eine URL auf demselben Server ist, dann kann man einfach dieselbe Verbindung nochmal verwenden, um dann noch nach diesem Bild zu fragen oder noch nach den 10 anderen Bildern. Und da hat man natürlich den Vorteil, wenn man diese Verbindung zumindest kurz nochmal aufhält für ein paar Sekunden, um dann eben diese Wiederverwendung nutzen zu können und dann sich diesen TLS-Handshake nochmal sparen zu können.
Das ist
zum Beispiel auch einer dieser Gründe. Natürlich alleine auch ohne TLS schon TCP-Handshake dauert Zeit, aber bei TLS natürlich nochmal umso mehr. Genau, der Handshake selber ist so ungefähr 3 Phasen. Ich vereinfache das jetzt natürlich mal wieder maßlos, weil das ist natürlich, wie soll man das hier sonst machen? Ich werde jetzt hier nicht jedes Bit persönlich aufrufen, was in diesem Protokoll ist. Wir hatten auch einen Link, ich glaube, ich habe es nicht in die Shownotes getan, aber ich hatte in der Vorbereitung des Sendungs ein Material gesehen, so ein Artikel, wo jemand mal eine komplette TLS-Verbindung gezeigt hat, also Byte für Byte, Bit für Bit, und hat dann gesagt, dieses Bit hier bezeichnet jetzt, dass wir jetzt einen Schlüssel des folgenden Typs austauschen und dann kommen hier die nächsten 1024 Bits, die dann der Schlüssel sind und so weiter und so fort. Das wäre sehr interessant in der Vorbereitung, aber ich werde das jetzt hier mal reduzieren auf 3 Phasen. Die erste Phase ist dieser Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch, dass wir so einen initialen symmetrischen Schlüssel berechnen beziehungsweise aushandeln. Und damit werden dann bereits die Phasen 2 und 3 verschlüsselt. Also es geht nicht nur darum, dass man die Verbindung, die dann danach aufgebaut ist, verschlüsselt mit diesem symmetrischen Schlüssel, sondern bereits auch den Rest des Handshakes, wiederum, damit das halt vor äußerer Manipulation geschützt ist. Wenn ich jetzt halt im zweiten Schritt dann ein Zertifikat sehen möchte, dann muss ich ja auch mir irgendwie sicher sein können, dass das tatsächlich die Stelle ist, mit der ich am Ende rede und nicht irgendjemand auf dem Weg, der da sein eigenes Zertifikat reingeklebt hat. Deswegen, das ist einer der wesentlichen Gründe, warum Phase 2 und Phase 3 auch schon verschlüsselt ist. Der andere Grund, na, wir kommen gleich noch drauf, das werden wir dann gleich sehen. Phase 2 ist dann eben diese Zertifikatsvalidierung. Also auf jeden Fall präsentiert der Server, also die Gegenstelle, mit der ich mich verbinde als Client, zum Beispiel als Webbrowser, präsentiert mir das Zertifikat, was zu diesem Server gehört. Und ich gucke dann halt, ob das wie okay ist. Also in diesen Zertifikaten steht dann da drinne, dieses Zertifikat ist gültig von bis. Ist das eigentlich gerade innerhalb, ist die aktuelle Zeit in dieser Zeitspanne drinne? Also ist das Zertifikat nicht noch gar nicht gültig vielleicht oder ist es schon abgelaufen? Das wäre natürlich ein schlechtes Zeichen. Ist das Zertifikat für den Server, den er behauptet zu sein? Also wenn ich jetzt auf de.wikipedia.org gehe und dann kommt als das Zertifikat von, ich sage jetzt mal völlig hypothetisch, bundesnachrichtendienst.de zurück, dann hätte ich Grund zur Skepsis, mindestens.
Ja.
Schönen Gruß an den BND.
Hallo.
Das ist also eine Sache, die man überprüfen möchte. Es gibt noch so ein paar andere Sachen. Also Zertifikate können für bestimmte Zwecke ausgestellt sein. Also es kann drinnen stehen, Zertifikat, dass es zum Beispiel für Transportverschlüsselung gedacht ist oder es ist für Codesignierung geeignet und dann wäre es halt natürlich für den Zweck TLS abzulehnen. Solche Sachen können da drinnen stehen. Solche Sachen werden dann überprüft. Und natürlich auch, dass das Zertifikat signiert ist und die Zertifikatskette, die Signaturkette, dann hochgeht zu einem von den Wurzelzertifikaten, denen ich vertraue. Wiederum, ich verweise auf die Folge 48, wo wir diese ganze Wurzelzertifikatsgeschichte erklärt haben.
Ja.
Also, dass das Zertifikat halt gut aussieht, ist wichtig. Denn dann kann man sich ja sicher sein, dass man wirklich einen Kanal auf hat zu einem Server, der einen einigermaßen sinnvollen Claim hat, tatsächlich der zu sein, den er behauptet. Also, wenn man jetzt unter diesen Umständen meine Verbindung irgendwie kapern wollte, ja, meinetwegen der Bundesnachrichtendienst möchte jetzt gerne sehen, was ich hier bei Wikipedia so alles treibe, müssten die halt meinen Datenstrom umleiten zu ihrem eigenen Server. Und dieser Server müsste sich dann glaubwürdigerweise als Wikipedia ausgeben können. Und das ist zumindest mal eine höhere Hürde als einfach nur, wir stecken hier ein anderes Kabel rein und dann mal gucken, wo es jetzt landet als nächstes. Das ist ja für so eine Entität wie so einen Geheimdienst gibt es sicher auch wieder Mittel und Wege, wie man zum Beispiel, wenn man eine entsprechende Zertifikatsautorität in der eigenen Jurisdiktion hat und kann auf diese Stellen Einfluss nehmen, dann wäre das natürlich auch wieder eine Sache, wie man das Ganze brechen kann. Aber es ist zumindest mal eine deutlich größere Hürde, die so etwas wie Kleinkriminelle und so abhalten kann, auf eine relativ zuverlässige Art und Weise.
Mhm. Ja.
Das ist also diese Phase 2. Phase 3 ist, dass ein neuer symmetrischer Schlüssel gewählt wird, also ein finaler symmetrischer Schlüssel, mit dem werden wir dann tatsächlich den Rest der Verbindungen verschlüsseln. Der wird einfach vom Client gewürfelt. Der Client denkt sich einfach eine Zufallszahl aus. Wir hatten ja schon über Zufall gesprochen in der Folge 44 und dass man den irgendwie auch kryptografisch sicher erzeugen kann. Also wird auf kryptografisch sichere Art und Weise ein symmetrischer Schlüssel in der für die gewählten Algorithmus notwendigen Länge ausgewürfelt. Und dieser wird verschlüsselt mit dem öffentlichen Schlüssel des Serverzertifikats und zurückübertragen zum Server. Also wir haben ja gesehen, der Server hat ein Zertifikat präsentiert. Der behauptet jetzt irgendwie Wikipedia zu sein und irgendwie dieses Zertifikat sieht auch gut aus. Das ist von der entsprechenden Autorität signiert, von dem entsprechenden Wurzelzertifikat. Und jetzt denken wir uns also den Schlüssel aus, mit dem der Rest der Verbindung abgesichert ist. Und diesen geben wir dem Server unter der Annahme, dass er auch tatsächlich den privaten Schlüssel zu dem Zertifikat kontrolliert, das er jetzt gerade präsentiert hat.
Ja.
Das heißt also, wenn der Server jetzt nur behauptet, dieses Zertifikat zu haben, dann bringt ihm das gar nichts. Denn er kriegt dann halt als nächstes halt diesen symmetrischen Schlüssel präsentiert, kann den aber, kommt aber nicht ran, weil der halt verschlüsselt ist mit einem privaten Schlüssel, den er nicht kennt. Und dann würde halt dieser Betrugsversuch an der Stelle scheitern. Das ist also, was hier abgesichert ist.
Aber selbst diese Übertragung findet ja schon auf der Diffie-Hellman-Verschlüsselung statt, ne? Also zusätzlich noch dazu, dass es an den öffentlichen Schlüssel verschlüsselt ist. Cool. Okay.
Ja, genau. Also das ist auch schon zugenagelt. Also selbst wenn da jemand anders raufgucken kann, könnte da nicht ohne weiteres Einblick drin nehmen. Ich hatte noch gerade vergessen, ich war jetzt ein bisschen rübergesprungen über den Teil. Ich hatte jetzt in der Phase 2 gesprochen über das Serverzertifikat, was vom Client überprüft wird. Es geht auch andersrum. Man kann auch als Server ein Client-Zertifikat überprüfen. Also der Server kann auch sagen, ich würde jetzt auch gerne ein Zertifikat vom Client sehen. Dann kann der Client sich entscheiden, eventuell ein Zertifikat zu präsentieren, wenn er eins hat. Das ist das, was wir... Hatten wir das schon in Folge 39 besprochen als Single Sign-On?
Ich meine, ja.
Ich glaube, wir haben irgendwann schon mal drüber gesprochen, über dieses Thema. Oder es war vielleicht auch in dem Kontext von Vertrauen, also auch in der Folge 48. Das ist was im normalen breiten Internet nicht relevant ist. Aber wenn ich zum Beispiel in Firmennetzwerken drin bin, dann wird mir die Firmen-IT in irgendeiner Form auf meinem Gerät so ein Client-Zertifikat installieren, was dann im Browser drin ist. Und wenn ich irgendwelche Internet-Webseiten aufmache, dann kommt dann einfach nur so die Abfrage hier, du kannst dich jetzt hier mit deinem Client-Zertifikat autorisieren, möchtest du das tun oder authentifizieren? Und das spart einem dann, dass man nicht ständig irgendwelche Passwörter überall eingeben muss und sich x wie viele verschiedene Passwörter für interne Dienste merken muss. Da hat man dann halt so ein Zertifikat, das ist ausgestellt von einem Wurzelzertifikat, was der Firma gehört. Und der Server weiß dann halt, er kann jetzt nach Client-Zertifikaten fragen und kann dann solche Client-Zertifikate akzeptieren, die von diesem Wurzelzertifikat vertraut sind.
Okay, gut.
Und dann steht da natürlich in dem Zertifikat auch dementsprechend drin, da steht nicht als Subjekt sowas drin wie eine Internetseite, also da steht nicht als Subjekt wikipedia.de oder so drin, sondern es steht dann halt als Subjekt halt eine Personalnummer oder sowas, also ein Benutzername für die internen Systeme.
Ja, okay.
Genau, so haben wir unsere drei Schritte gemacht. Wir haben einen initialen Schlüssel für den Handshake. Wir haben mit diesem Schlüssel abgesichert, validiert, dass die Zertifikate alle passen. Dann würfeln wir den finalen Schlüssel und übertragen diesen verschlüsselt mit dem öffentlichen Schlüssel des Serverzertifikats zum Server. Warum machen wir jetzt hier zwei Schlüssel? Warum können wir nicht einfach sagen, wie dieser erste Schlüssel irgendwie ist, irgendwie okay und so weiter? Oder könnten wir nicht zum Beispiel auch einfach sagen, wir nehmen einfach nur diesen Schlüssel, den wir gewürfelt haben und wir haben das ja schon verschlüsselt mit dem Serverzertifikat. Das würde doch eigentlich reichen. Dann könnten wir uns halt diese ganze Theater sparen. Wir machen einfach die Verbindung auf, der Server zeigt sein Zertifikat, wir schicken ihm halt einen Schlüssel zurück, das wäre doch alles viel einfacher. Wie gesagt, also diesen Schritt brauchen wir auf jeden Fall. Die Art und Weise, dass wir diesen finalen Schlüssel übertragen, stellt sicher, dass der Server den privaten Schlüssel kontrolliert, also dass er auch wirklich der ist, der vorgibt zu sein. Der erste Schlüssel aus der Phase 1 stellt etwas sicher, was Perfect Forward Secrecy genannt wird. Also ja, perfekte Vorwärtsgeheimhaltung.
In die Zukunft gerichtet ist ja damit gemeint, ne?
Ja, genau. Mhm. Die Idee daran ist, wenn ich jetzt nur diese Sache machen würde, ich würfle einen finalen Schlüssel und ich übertrage den verschlüsselt mit dem öffentlichen Schlüssel des Serverzertifikats, könnte es ja sein, dass ein Drei-Buchstaben-Dienst Jahre später in den Server sich zum Beispiel reinhackt oder sowas oder einfach mit einer Vorladung, da mit einer rechterlichen Anordnung dann irgendwie hinkommt und diesen privaten Schlüssel rausträgt. Und dann könnten die ja hingehen und könnten vergangene Verbindungen noch nachträglich entschlüsseln, wenn sie die halt aufgezeichnet haben. Die waren dann zwar verschlüsselt in der Aufzeichnung, aber in dem Moment, wo sie dann irgendwann diesen privaten Schlüssel bekommen, können sie das auch retroaktiv alles entschlüsseln. Und man stellt sich jetzt vielleicht vor, ja, wie aber so ganzen Internetverkehr aufzeichnen, das ist halt irgendwie viel zu teuer und sowas. Das ist doch wahnwitzig, aber seit Snowden spätestens wissen wir, das wird gemacht von den entsprechenden drei Buchstabenorganisationen. Die haben Rechenzentren rumzustehen, da wird einfach Netzwerkverkehr im großen Stil mitgeschnitten und auf Festplatten abgelegt. Und wenn irgendwann mal die entsprechenden Verschlüsselungsalgorithmen halt gebrochen sind oder irgendwann mal man an die entsprechenden Schlüssel rangekommen ist, dann kann man das verwenden, um auch vergangene Verbindungen noch zu entschlüsseln und an die Informationen ranzukommen, die da drin stecken. Das mag vielleicht für sowas wie einen Chatverlauf gar nicht mal so interessant sein. Also wenn wir jetzt irgendwie uns per Signal absprechen, welchen Tag der Woche wir jetzt die Aufnahme machen, ist das, glaube ich, in 10 Jahren nicht mehr so unfassbar relevant. Aber natürlich, es gibt auch reine Chatverläufe, die auch in 10 Jahren noch sehr interessant sind, über die noch politische Akteure stolpern können und so weiter und so fort. Das kennt man ja zur Genüge.
Oh ja.
Und es gibt auch einfach Daten, die intrinsisch halt sehr lange interessant sind, zum Beispiel medizinische Daten. Wenn man jetzt in 40 Jahren rausbekommen kann, was ich alles für Diagnosen meiner Krankenakte drin hatte, dann ist das im Zweifelsfall eine Sache, die nicht nur für mich relevant ist, sondern auch für meine Nachfahren, wenn es sich um sowas wie genetische Veranlagungen oder so handelt. Dementsprechend will man eigentlich in irgendeiner Form sicherstellen, dass selbst wenn jemand später diesen Schlüssel des Servers noch kompromittiert, dass er damit nichts anfangen kann.
Ja.
Und das ist, was dieses Konzept von Forward Secrecy bedeutet, oder halt in dem Fall idealerweise Perfect Forward Secrecy. Und die Idee an der Sache ist eben, dadurch, dass ich diesen Diffie-Hellman-Schlüssel am Anfang ausrechne und damit den Rest verschlüssele, bringt es dem Angreifer nichts, eventuell später den privaten Schlüssel zu haben, weil ja der Sitzungsschlüssel, also der symmetrische Schlüssel, der für die tatsächliche Verbindung verwendet wurde, der wurde nicht nur verschlüsselt mit dem langlaufenden Schlüssel, der zu dem Serverzertifikat gehört, sondern auch mit diesem kurzfristigen Schlüssel, der nur für den Handshake gedacht ist. Und der ist auf eine Art und Weise ausgehandelt, dass das später halt nicht mehr rekonstruiert werden kann.
Oh ja,
okay. Ohne dass der Diffie-Hellman-Austausch halt gebrochen werden würde. Und der hat sich als relativ resilient rausgestellt bis jetzt. Jo. Es gibt unterschiedliche Varianten vom Diffie-Hellman-Austausch, aber ich glaube, es ist jetzt, soweit ich weiß, ist nicht so, dass der Diffie-Hellman-Austausch an sich gebrochen wäre. Der ist im Grundsatz immer noch Stand der Technik. Auch nach 40 oder 50 Jahren, was ja doch relativ beeindruckend ist. Also das ist ja eine Sache, die wahrscheinlich wie ein sicheres Bollwerk ist oder zumindest sehr viel sicherer als alles andere. Und das macht es dann halt in der Zukunft ja schwierig bis unmöglich, noch diese Verbindung aufzubrechen, selbst wenn dann nachträglich dieser Serverzertifikatsschlüssel kompromittiert werden sollte. Und dementsprechend ist diese Perfect Forward Secrecy sowas, was man heutzutage in sehr vielen Protokollen vorfindet, also nicht nur in TLS, also der Transportverschlüsselung, sondern auch in Ende-zu-Ende-Protokollen sollte man heute auch Methoden vorfinden, hoffentlich, die Perfect Forward Secrecy sicherstellen können.
Okay, ja.
Und noch eine zweite Sache, die an TLS interessant ist, neben dieser Perfect Forward Secrecy, also gut, es sind viele Dinge interessant, aber eine, die ich jetzt noch herausheben werde, ist etwas, was sich Kryptoagilität nennt. Da geht es nicht darum, dass man nur Sport treibt oder so, obwohl das auch eine gute Idee ist, aber das hat nichts mit TLS zu tun. Die Sache ist, dass TLS grundsätzlich erstmal nur so eine Grundstruktur ist. Also es ist ein Rahmenwerk, wo gesagt wird zum Beispiel, jetzt wird hier ein Schlüssel ausgehandelt mittels einem Diffie-Hellman-basierten Schlüsselaustausch, also oder allgemein einem Schlüsselaustausch-Algorithmus. Und hier wird ein Zertifikat sich angeguckt, was mit asymmetrischer Verschlüsselung realisiert ist. Und hier wird dann eine Transportverschlüsselung gemacht mittels eines symmetrischen Verschlüsselungsalgorithmus. Und ich habe jetzt an diesen Stellen nirgends konkrete kryptografische Primitiven erwähnt. Also ich habe jetzt zum Beispiel nur gesagt symmetrische Verschlüsselung. Ich habe nicht gesagt AES.
Ja.
Und ich habe Zertifikat gesagt und nicht RSA oder ED25519 oder sowas. Also es geht nicht um konkrete Algorithmen und in der Tat, TLS hat eben diese Eigenschaft Kryptoagilität, also dass halt man nochmal die Spur wechseln kann, wenn sich halt herausstellt, zum Beispiel dieser konkrete Verschlüsselungsalgorithmus hier, der ist halt nicht mehr so geil, weil da jetzt gerade wieder spannende neue Sicherheitslücken gefunden wurden. Jemand hat eine Kryptoanalyse gemacht und hat jetzt doch eine Methode gefunden, hier den Schlüssel rauszubekommen, auch wenn man eigentlich derjenige nicht sein sollte, der das machen darf. Wenn das irgendwann eintritt für eines dieser Protokolle, möchte man die Möglichkeit haben, dass man hoffentlich auch relativ kurzfristig auf andere Protokolle wechseln kann. Und TLS unterstützt das. Also für diese ganzen verschiedenen Algorithmen, die zum Einsatz kommen, gibt es dann im Handshake die entsprechenden Stellen, wo halt gesagt wird quasi, also am Anfang sagt der Client, hallo, ich würde gerne eine Verbindung aufmachen. Hier ist irgendwie der Anfang meines Schlüsselaustausches. Und das hier ist ein Schlüsselaustausch nach folgendem Diffie-Hellman-Protokoll. Also zum Beispiel nach ECDHE ist, was jetzt gerade aktuell ist, Diffie-Hellman auf elliptischen Kurven. Könnte man dann zum Beispiel an der Stelle sagen, halt, welcher Schlüsselaustausch das genau ist. Und außerdem, ich unterstütze die folgenden asymmetrischen Algorithmen, ich unterstütze die folgenden symmetrischen und so weiter und so fort. Also gibt da so eine ganze Liste mit, was der Client denn so alles kann. Was so alles implementiert ist, welche Verschlüsselungsalgorithmen in dem entsprechenden Programm, das der Client ist, das der Client verwendet, so alle verfügbar sind. Dann kann der Server das dann halt bekommen, kann sich das dann angucken, kann dann auch, weiß dann natürlich auch selber, welche konkreten Algorithmen der selber unterstützt und kann dann dementsprechend sich dann dafür entscheiden, okay, von den Sachen, die du mir vorgeschlagen hast, machen wir jetzt hier diesen konkreten Algorithmus da vorne und für asymmetrische Verschlüsselung und diesen für symmetrische und so weiter und so fort. Für asymmetrische kann er sich gar nicht aussuchen, weil das ist ein Zertifikat drin und natürlich, er hat ein bestimmtes Zertifikat. Zertifikat steht das dann natürlich dann auch drin. Ne? Also da, das ist halt auch so, diese Zertifikate sind auch in dem Sinne kryptoagil, dass die nicht auf einen konkreten Algorithmus beschränkt sind, sondern halt, da steht dann quasi auch drin, in den Metadaten von dem Zertifikat, steht dann auch drin, heute wird der folgende Algorithmus verwendet oder der folgende Algorithmus wurde verwendet, um dieses Zertifikat zu erstellen und zu signieren und so weiter. Und dann gehört es auch zum Beispiel zu dieser Prüfung, was ich vorhin meinte, dazu, nicht nur zu gucken, zum Beispiel Ablaufdatum oder sowas, sondern auch zum Beispiel, ist das ein Algorithmus, dem wir vertrauen? Das ist auch in der Vergangenheit schon passiert, dass dann immer gesagt wurde, Zertifikate, die zum Beispiel mit SHA-1-Prüfsummen abgesichert sind, denen wurde dann ab einem bestimmten Stichtag nicht mehr vertraut. Darauf haben sich dann die Browser verständigt, sodass dann auch alle entsprechenden Webserverbetreiber wussten, dass dann zu dem Zeitpunkt diese entsprechenden Zertifikate rausgealtert sein müssen, damit man noch weiter einen Dienst anbieten kann, dem die Browser vertrauen.
Ja.
Und auf diese Art und Weise kann man halt im Prinzip alle diese konkreten Bausteine, diese konkreten Primitiven über die Zeit austauschen, TLS. Das passiert dann halt meistens mit den neuen TLS-Versionen, dass dann auch neue Primitiven dazukommen und dann irgendwann stellt man halt zum Beispiel fest, diese eine Primitive hier ist jetzt nicht mehr Stand der Technik und dann fangen halt entsprechend, hören dann entsprechend Server und Clients damit auf, die dann zu unterstützen, je nachdem, wie schnell man dann darin ist. Meistens ist es so, dass die Clients ein bisschen schneller sind, weil die ein bisschen mehr Freiheit haben, was das angeht. Server sind da meistens ein bisschen konservativer, die alten Algorithmen rauszuwerfen, weil man sich im Zweifelsfall nicht die Kunden verkraulen will. Und es gibt halt immer so ein paar Prozent von Kunden, die noch Nachzügler sind. Gerade auch, wenn man so im Geschäftsumfeld unterwegs ist, wo die Leute immer keine Lust haben zu updaten. Ja, du lachst, aber das ist ja halt das Problem, ne?
Ja, die Realität.
Dass man dann die alten, dass man dann halt diese alten, unsicheren Algorithmen noch mitschleifen muss, weil da ist ja irgendwie dieser eine Kunde, der hat noch Windows XP und überhaupt. Und könnt ihr auch mal an die, an unsere alten Systeme denken. Aber ja, grundsätzlich kann man das dann machen. Also Kryptoagilität ist auch zum Beispiel so eine Sache, die ist nicht überall drin. Es ist nicht so, dass jedes Verschlüsselungssystem sowas hat. Mir fällt zum Beispiel WireGuard ein. Oh, das ist so ein VPN-Protokoll, was ich auch zum Beispiel verwende für meine eigene Infrastruktur, was wir auch zum Beispiel auf Arbeit verwenden, um in unsere Infrastruktur reinzukommen. Also ein Protokoll für ein virtuelles privates Netzwerk, also für so einen transportverschlüsselten Kanal zu einem vertrauenswürdigen Server und von dem kommt man dann in den Rest des breiteren Internets, beziehungsweise in dem Fall halt in das eigene interne Firmennetz rein. Und das WireGuard-Protokoll, ja, das ist auch noch relativ neu. Ich glaube, so 6-7 Jahre ist das jetzt alt.
Größtenteils ja, ist noch nicht so furchtbar alt, ja.
Also ich kann mich noch sehr bildlich daran erinnern, als dann die Unterstützung in die Linux-Kernel reingekommen ist, vor noch nicht ganz so langer Zeit. Dieses WireGuard war damals ein großer Fortschritt gegenüber dem Stand der Technik, dadurch, dass es einfach sehr viel einfacher ist. Und natürlich ist das ja auch so eine Maßgabe, dass eigentlich einfachere Sachen tendenziell besser sind, weil die weniger Angriffsoberfläche haben. Ich glaube, darüber hatte ich auch schon mal gesprochen, über das Konzept Trusted Computing Base und sowas.
Ja, also WireGuard ist es nicht aber so, dass es vor allem extrem schlank ist und sehr wenig Overhead hat?
Ja, genau.
Ja, genau.
Nicht nur wenig Overhead, genau, aber auch zum Beispiel haben die gesagt, im Linux-Kernel gibt es ja bereits ein VPN-System, das nennt sich IPsec. Und das hat irgendwie 100.000 Zeilen Code, weil das halt auch alle möglichen Verschlüsselungsalgorithmen in der Welt unterstützt und sowas und dementsprechend auch sehr viel Code ist, der auch sicher sein muss und so weiter. Und WireGuard hingegen ist in 4.000 Zeilen Code implementiert und hat sich halt auch ganz bewusst auf einige bestimmte kryptografische Primitiven beschränkt, die in einer plausiblen Art und Weise halt kombinierbar sind, sodass man da auch nicht sehr viel Flexibilität braucht. Also man hat diese Kryptoagilität explizit aufgegeben, um es einfacher zu machen. Und dann wurde der Entwickler natürlich auch darauf angesprochen und sowas und ob Kryptoagilität nicht besser sei. Und dann meinte er so, naja, das ist halt nicht so ein Protokoll, was irgendwie sehr viele Parteien gleichermaßen miteinander reden müssen. Also so wie halt TLS quasi ein Standard auch ist, dadurch, dass es halt von den Webbrowsern einfach gesetzt wurde. Und wenn man halt in einem Webbrowser Verschlüsselung machen möchte, ist das halt die eine Option. Hingegen WireGuard basiert halt darauf, dass man so einen WireGuard-Server hat, der das halt sprechen kann. Und man hat dann auch tendenziell einen konkreten Server, mit dem man das halt macht. Oder man ist halt bei einem konkreten VPN-Anbieter, der das halt hat. Und dementsprechend, wenn jetzt irgendwann mal WireGuard das Protokoll irgendwie nicht mehr aktuell ist, weil sich herausstellt, eine von diesen kryptografischen Primitiven hat ein Problem, hat irgendwie eine Sicherheitslücke, ist nicht mehr Stand der Technik, kann jetzt gebrochen werden, dann würde er dann halt sagen, okay, dann gibt es jetzt halt WireGuard 2, was halt ein neues Protokoll vom selben Hersteller ist quasi und wo dann halt, was auch immer gerade dann Stand der Technik ist, dann gewählt wird, um dann dieses alte Protokoll abzulösen, was dann nicht mehr sicher ist. Und dann wäre halt die Agilität in dem Sinne, dass dann halt die Server umziehen auf das neue Protokoll und dann die Clients dann halt in dem Fall dann mitmachen müssen. Das ist eine andere Art und Weise, wie man das grundsätzlich regeln kann.
Ja, dadurch, dass halt WireGuard tatsächlich einfach so eine sehr spezifische VPN-Lösung ist, ist das eben möglich, ne?
Es ist halt, wie gesagt, im Browser muss man halt TLS machen, weil der Browser macht halt das.
Mhm, genau.
Und deswegen ist man das ein bisschen der Flexibilität eingeschränkt. Und dadurch, dass halt auch alle, im Prinzip alle anderen Teilnehmer des Internets diesen Standards, die die Browser setzen, folgen, wie wir gesagt, wir haben ja gesagt, ich verweise ja auf die Folge 22, dass dieser ganze HTTP-Stack auch für sehr viele andere Sachen verwendet wird heutzutage. Dadurch hängt das alles so ein bisschen mit TLS drin und von daher ist es für TLS die richtige Sache, dass die Kryptoagilität drin haben und dann halt sukzessive die alten Sachen rauseitern können, anstatt dass es dann so diesen einen großen Umschalttag gibt. Das ist halt bei sowas wie einem VPN-Anbieter deutlich einfacher zu machen, dass man dann, oder zumindest es gibt dann halt die Möglichkeit, dass man das in irgendeiner Form regelt. Also zum Beispiel, wenn man ein kommerzielles VPN benutzt, wenn man zum Beispiel Netflix aus einem anderen Land verwenden möchte, das kennt man ja, was dann ständig in den YouTube-Werbungen oder so beworben wird. Mhm. Die verwenden ja nicht auch WireGuard direkt oder sowas. Also die haben dann sicherlich drunter oder so, ist das halt so etwas wie WireGuard, aber da ist dann nochmal obendrauf so eine Schicht, das eigene VPN-Programm von dem Anbieter, sodass es dann sowieso für die Kunden transparent ist, wenn dann dieses auf dieser Ebene dann gesagt wird, wir machen jetzt halt den Wechsel, wir migrieren jetzt halt die Leute rüber, wir haben jetzt meinetwegen so eine Weiche drinne, dass halt das Programm weiß, bis zum folgenden Stichtag wird noch WireGuard 1 verwendet mit der folgenden Ziel-IP und ab Stichtag wird dann WireGuard 2 mit der anderen Ziel-IP verwendet. Dann kann man dadurch halt irgendwie das irgendwie umschalten oder man kann seine Kunden irgendwie sukzessive migrieren oder sowas. Das kann dann alles da irgendwie abgedeckt werden, während man natürlich im allgemeinen Browser so eine Kontrolle nicht hat.
Okay, ja.
Genau. Es war auf jeden Fall sehr gut, dass wir das hier in zwei Hälften geteilt haben, weil wir sind schon wieder bei einer Stunde. Mhm. Denn machen wir das nächste Mal. Das war jetzt TLS im Detail, dass wir dann kommt noch TLS der zweite Teil. Mal gucken, wie die Folge dann nennen. Mir gefällt die Idee, jetzt einfach TLS der zweite Teil zu nehmen, weil sich das reimt. Aber das wird auch nicht die Folge 53, weil dafür haben wir was anderes geplant, sondern die Folge 54. Und genau, das wäre jetzt alles, was ich heute zu sagen habe, sofern du nicht noch was hast.
Mir fällt nichts ein. Nein.
Sehr gut. Dann verschlüsselt sich die nächste Folge in 3 Wochen. Damit könnt ihr rechnen.
Cool, cool. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao.